Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Analytics-Sprechstunde, in der wir heute ein, wie soll ich sagen, nennen wir es eher Nischenthema behandeln wollen. Aber bevor wir das machen, sage ich erstmal Hallo Maria. Du hattest ja schon einen spannenden Nachmittag in der Deutschen Bahn.
Hallo Timo. Ja, eigentlich haben wir uns ja etwas eher verabredet, aber die Deutsche Bahn hat das dann etwas verhindert und das Ganze hat sich etwas verzögert. Aber jetzt haben wir es ja geschafft.
Ja, yeah, genau. Das, ja, wir wollen jetzt auch gar nicht in das, sage ich mal, fast schon ins deutsche Kulturgut übergegangene Deutsche Bahn-Bashing übergehen, sondern wir nehmen das einfach mal als Randaspekt und ja, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen später auf und wir hatten jetzt ein bisschen mehr Zeit, um diese Folge vorzubereiten, was ja auch gar nicht so schlecht war, weil ich glaube, wenn ich es auf 3 vorbereitet hätte müssen, ups, wäre es ein bisschen knapp selbst bei mir gewesen.
Alles hat seine Vor- und Nachteile.
Richtig. Oder wieder eine gute Erinnerung daran, Podcast nicht immer an dem Tag, an dem man den Podcast aufnehmen möchte, vorzubereiten, sondern das vielleicht stimmt. Auch einen Tag
aber
vorher.
Aber die Deutsche Bahn hat ja Internet. Das ist ja, man kann ja auch was Gutes sagen.
Also. Ja, das stimmt. Jetzt werden natürlich wieder andere sagen, wenn das denn funktioniert. Ja. Aber du hast ja gestanden, also von daher konntest du ja einen relativ konstanten Empfang haben. Na, sehr gut. Okay, also bevor wir alle Leute jetzt ganz, ganz lange auf die Folter spannen, was wir denn für ein spannendes Thema haben. Wir haben uns heute ein, wie soll ich sagen, ein kleines Stiefkind des Analytics-Trackings rausgesucht. Und zwar die Seitensuche oder Site-Search, interne Seitensuche, wie auch immer, die es ja tatsächlich in Analytics gibt. Und wir wollen heute mal versuchen, das ist wie gesagt auch ein bisschen Testcase, wir wollen mal versuchen, dazu so viel wie möglich zu sagen, wobei es eigentlich von der Einstellung her super einfach ist.
Genau. Vielleicht, bevor wir irgendwie in die technischen Details gehen, können wir ja kurz noch mal was dazu sagen, weil du jetzt gesagt hast, es ist ein Stiefkind des Trackings. Das hört sich natürlich gleich so hart an irgendwie, weil Search Analytics oder halt das Tracking der internen Suche ist natürlich jetzt nicht für alle relevant. Das heißt, wir können ja kurz noch was dazu sagen, wann man sich damit auseinandersetzen sollte.
Richtig. Ja, ich wollte auch nur ein bisschen dramatisch das Ganze vielleicht zumindest mal austesten, ja, ob ich das nachher auch als Podcast-Titel sozusagen, als Clickbait-Titel verwenden will. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also die Frage ist immer, wann macht es Sinn, sowas zu tracken? Wobei ich sagen würde, wenn ich eine Suche auf einer Seite habe, macht es auch Sinn, es zu tracken, weil es erfüllt eine einfache Funktion. Im Zweifelsfall erfahre ich einfach, was erwarten Leute auf meiner Website. Und dafür ist eine Suche einfach sehr praktisch, weil es muss nicht immer so sein, dass ich tatsächlich die Leute oder dass die Leute das auf meiner Website finden, was sie tatsächlich suchen. Und die Suche ist so ein ganz nettes, wie soll man sagen, eine ganz nette Funktion, an der ich einfach überprüfen kann, welcher Content wird denn eigentlich gesucht und dann vielleicht auch nicht gefunden.
Klar, jetzt gerade weil das ist, sag ich mal, die Basics aufzusetzen in Analytics super einfach ist, sollte das natürlich jeder tun, der eine Suche auf der Seite hat. Aber trotzdem kann man sich ja danach die Frage stellen, wie viel oder wann sollte ich mehr Energie rein investieren, das besser zu tracken und detaillierter zu tracken?
Ja, ich glaube, das ist auch eine berechtigte Frage. Im Endeffekt ist es natürlich so, also vielleicht ganz kurz, wie aktiviere ich die Suche? Ich glaube, wir haben das mal ganz kurz in der Audit-Folge schon mal gehabt. Das heißt also, wenn ihr die Suche tracken wollt, ist es wirklich sehr einfach. Das heißt, ihr geht in die Einstellung zu eurer Ansicht, mit der ihr hauptsächlich arbeitet, klickt da auf den ersten Punkt und zwar, ich muss gerade mal ganz kurz nachgucken, wie er heißt, Einstellung der Datenansicht und dann gibt es auf der Seite, gibt es glaube ich im dritten Block, heißt es dann Site Search Einstellung und da gibt es einfach einen Button, den ihr aktivieren könnt. Was ihr eingeben müsst, ist halt, wie der Suchparameter in der URL aussieht, die ihr verwendet. Das könnt ihr einfach rausfinden, indem ihr auf eurer Website einfach mal eine Suche macht. Und da werdet ihr wahrscheinlich dann in der URL oben Fragezeichen sehen und dann steht dann meinetwegen Search gleich. Und das, was vor dem Gleichheitszeichen steht, das ist sozusagen der Suchparameter. Und den müsstet ihr dann halt nochmal in den Einstellungen eintragen, damit Google Analytics das auch richtig sehen kann. So, also das ist tatsächlich schon das große Geheimnis, wie man es technisch einstellen kann. Und dann, das Gute ist, ich bekomme dann einen Report, der mir tatsächlich sagt, sollte ich jetzt mehr Zeit investieren in die Suche oder nicht. Das heißt, ich bekomme einen Report, der nennt sich Site Search. Und wenn ich da dann irgendwann mal ein paar Tagen in die Nutzung reingucke, dann bekomme ich da im Endeffekt eine Aufstellung, wie viele Suchen werden eigentlich, also wie viele Sessions auf der Seite gibt es, wo die Suche verwendet wird und wie viele gibt es, wo die Suche nicht verwendet wird. Und das gibt mir natürlich schon so ein erstes Signal, wie wichtig ist denn eigentlich Suche auf meiner Seite. Also wenn dann plötzlich steht, Sessions mit Seitensuche sind irgendwie 0,3%, ja, dann ist es vielleicht ganz gut, ab und zu mal in die Keywords, die da erfasst werden, reinzugucken, aber alles drüber hinaus ist vielleicht nicht so wichtig, weil die Suche scheinbar nicht im Zentrum der Nutzung der Website steht.
Genau. Ansonsten kann man natürlich auch noch, schauen, wie viel personelle Ressourcen man in die Suche investiert. Hat man zum Beispiel den Algorithmus, der die Suchergebnisse produziert, eingekauft oder selbst geschrieben? Beziehungsweise wie individualisiert ist der oder sollte der sein, je nachdem, wie wichtig halt die Suche für die Seite dann ist.
Das ist, glaube ich, sogar ein ganz guter Punkt, weil der gibt natürlich sehr viel darüber, oder sagen wir so, der definiert sehr stark, was kann ich denn eigentlich nachher mit meinen Erkenntnissen überhaupt machen. Also wenn ich mir beispielsweise jetzt einen externen Suchalgorithmus oder ich nutze einen externen Service für den Suchalgorithmus, dann hilft es mir natürlich wenig, wenn ich rausfinde, irgendwie meine Top-Positionen werden in der Suche nie geklickt, weil meine Möglichkeiten nachher den Suchalgorithmus anzupassen wahrscheinlich sehr gering sind. Aber gut, es kann natürlich immer ein Hinweis sein, zu überlegen, okay, habe ich da den richtigen Anbieter?
Oder möchte ich da dann doch mehr Geld oder Zeit investieren, um das anzupassen mit einem anderen Anbieter oder selbst?
Ja, wobei ich da, also dann komme ich doch nochmal zurück auf das Stiefkind. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, es hat jetzt gar nicht so viel mit Analytics zu tun, aber ich bin tatsächlich häufiger in der Situation, dass ich mich wirklich über Suchen auf Websites ein bisschen ärgere. Das sind tatsächlich, sage ich mal, häufig bekannte deutsche Nachrichtenseiten. Und dann geht es meistens immer um den Fall, dass ich einen Artikel suche, den ich mal vor einer gewissen Zeit gelesen habe, wo ich mich noch ungefähr an das Thema erinnern kann, aber wo dadurch, dass er jetzt einfach schon ein bisschen zurückliegt, dass ich den jetzt, sage ich mal, in dem oft der normalen Website nicht mehr finde, weil das ja immer nach Aktualität geht. Und es ist eigentlich meistens der Fall, dass ich das über die Website-Suche der jeweiligen Newsportale, und da gibt's auch eigentlich keins, was irgendwie eine Ausnahme bildet, meistens nicht finde. Und selbst wenn ich unterschiedliche Varianten dieses Themas irgendwie eingebe, finde ich es nicht. Interessanterweise, wenn ich dann rüber zu Google gehe und suche einfach direkt auf der Seite, also mit dem Site-Doppelpunkt, Suchbegriff oder Befehl, den ich in der Google-Suche nutzen kann, um eine Suche auf eine Website einzuschränken, und gebe ungefähr die gleichen Keywords ein, die ich vorher auf der Website eingegeben habe, finde ich diesen Artikel sofort. Meistens sogar auf Position 1 bis 3. Und das ist halt was, wo ich immer wieder denke, gerade so Content-Seiten scheinen diesem Thema Suche irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit zu geben. Also das, entweder nutzen sie tatsächlich direkt die Google-Suche, das ist dann auf der einen Seite ganz konsequent, weil sie sagen, okay, die Google-Suche bietet irgendwie bessere Ergebnisse. Auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen Armutszeugnis, weil, ja, irgendwie, ich meine, Suche nach Content ist zumindest auf der Content-Seite schon ein wichtiges Thema, dass man es jetzt irgendwie nicht so irgendwie outsourcen sollte. Und das ist ja wieder ein ganz guter Punkt, wenn man sich jetzt mit dem Thema Suche beschäftigen will, dann macht natürlich die Analyse Sinn. Und vielleicht würde es gerade so großen Content-Seiten helfen, etwas mehr, sage ich mal, das Suchverhalten ihrer Nutzer zu analysieren.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Weil es vielleicht auch wieder so ein typisches Problem ist. Ich meine, wir Menschen können uns sehr schnell so an gewisse Standards gewöhnen, und wir sind einfach durch die Google-Fizierung, und da kann man jetzt auch die anderen nehmen, also so Bing, DuckDuckGo und so weiter, bieten einfach so gute Ergebnisse, dass, sage ich mal, selbst ein halb gutes Ergebnis von uns schon als schlecht empfunden wird. Und ja,
das stimmt.
Wie gesagt, ich will jetzt auch keine Namen nennen, welche Websites das sind, aber das raubt mir immer wieder jedes Mal echt die Energie, diese Seiten zu nutzen, weil ich denke, ich meine, es kommt jetzt nicht so häufig vor, dass ich nach gewissen Artikeln suche, aber wenn es vorkommt.
Aber immerhin nutzt du die Suche noch und hast es noch nicht komplett aufgegeben, die internen Suchen der Webseiten zu verwenden. Das heißt, es gibt noch Hoffnung, seinen Nutzern zu zeigen, dass es auch gute Suchen geben kann.
Absolut. Und es gibt ja auch, wie gesagt, durchaus Website-Modelle, wo die Suche sehr dominant sind. Also ich meine, ich denke mal, so große Portale wie beispielsweise Amazon oder Zalando, ohne jetzt, sage ich mal, die internen Zahlen zu kennen, vermute ich mal, werden einen sehr, sehr hohen Prozentsatz haben an Nutzern, die die Suche innerhalb einer Session nutzen. Und da ist dann plötzlich Suche ähnlich wichtig, wie beispielsweise das für Google auch wichtig ist. Also Googles Hauptgeschäft besteht ja darin, ihre Suche immer besser zu machen. Und die werden sehr, sehr viel Search Analytics betreiben.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass zum Beispiel so große Shops wie Zalando oder so ein eigenes Team hat oder halt eigene Leute, die sich nur um die Suche kümmern.
Ja, da gehe ich jetzt auch mal fest von aus. Also bei Amazon weiß ich es hundertprozentig, dass sie ein sehr großes Team haben, was diese Suche betreut. Genau. Und ja, weil das auch einfach, auf diesen großen Portalen geschieht einfach so viel über, sage ich mal, suchinduziertes Surfen und Kaufen. Und dementsprechend müssen die einfach sich mit vielen Dingen beschäftigen, was, sage ich mal, eine Suche auslösen kann. Und was wir jetzt versuchen wollen, ist einfach mal so ein bisschen durchzugehen, was kann man denn eigentlich über das normale Tracking von, sage ich mal, Suchbegriffen hinaus eigentlich machen. Und wenn wir jetzt gucken, also wir haben jetzt beispielsweise das Suchtracking aktiviert, dann bekomme ich im Endeffekt schon, sage ich mal, paar interessante Basis-Reports, also wir haben die auch schon angesprochen. Zum einen sehe ich halt, wie viele Sessions gibt's auf meiner Website, die mit einer Suche, sag ich mal, unterwegs sind, oder wie viele gibt's, die die Suche nicht verwendet haben. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Startpunkt, um zu sehen, okay, wie wichtig ist eigentlich meine Suche aktuell. Für mich natürlich der interessanteste Report ist dann im Endeffekt der Report, wo ich die Suchbegriffe sehen kann. Und da ist es auch interessant, weil ich sehe auch tatsächlich ein paar Metriken, die auch tatsächlich nur dieser Report liefert. Und wenn man auf diesen Report schaut, dann hat man halt auf der linken Seite sieht man natürlich die ganzen Suchbegriffe, die die User eingegeben haben. Und das ist immer natürlich für mich interessant zu sehen, okay, was sind heiße Themen, wonach gerade gesucht wird. Und es ist natürlich auch immer ein Hinweis darauf, welche Themen finden Sie jetzt nicht so einfach auf der Website und müssen dann einfach die Suche verwenden.
Und außerdem kann man noch neben den reinen Suchbegriffen die praktisch internen Suchen in Kategorien einteilen in den Einstellungen.
Stimmt.
Und die würde man dann auch in diesen
Richtig, Report also wenn sehen. Ihr zum Beispiel Ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Suchparameter nutzt und jemand hat eine Kategorie eingestellt bei seiner Suche, was man ja bei gewissen Seiten machen kann, also Amazon ist ein ganz gutes Beispiel, wo ich ja die Kategorie einstellen kann, bevor ich suche. Und das Ganze ist auch in den URL-Parametern mit drin, also zum Beispiel Category gleich, dann könnt ihr das in dem Admin-Bereich, in den Einstellungen mit angegeben, und dann würde das in den Suchreports mit berücksichtigt werden. Und dann habt ihr da schon mal ein gewisses Clustering. Was ich immer interessant finde, ist, wenn man sich diesen Report anguckt, sind zum Beispiel solche Metriken wie Zeit nach der Suche. Das heißt, da könnt ihr einfach sehen, okay, welche Keywords haben gegebenenfalls eine längere Customer Journey induziert. Also das heißt, im Endeffekt ist es so, jemand kommt auf die Website, an irgendeinem Zeitpunkt sucht er nach irgendwas, und dann wird halt nochmal die Zeit berechnet, wie lange ist er danach sozusagen noch auf der Website unterwegs gewesen. Das heißt also, es gibt Suchbegriffe, die eine hohe Zahl oder eine hohe Zeit kann ja so ein gewisser Hinweis sein, dass dieser Suchbegriff ganz gut funktioniert hat, dass die Leute sich danach etwas mehr umschauen. Und hingegen Suchbegriffe, die jetzt eher eine niedrigere Zeit haben, können wiederum Zeichen dafür sein, dass die Leute nicht unbedingt weiterführenden Inhalt gefunden haben.
Es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass eine, also wenn derjenige nicht in der Suche das gefunden hat, dass er sich danach praktisch mühsam durchgefiltert hat, um zu gucken, ob er es vielleicht auch auf einem anderen Weg findet. Dazu braucht man dann aber natürlich noch mehr Infos darüber, was er in der Zeit gemacht hat.
Ja, willkommen in der wunderbaren Welt der Analytics-Auswertung. Gerade mit sowas wie Zeit, Time on Page, wo, wie du vollkommen recht hast, beides natürlich beides heißen kann. Sagen wir so, es kann interessant sein, sich Ausreißer anzugucken, also welche, die sehr, sehr niedrige Zeiten haben und sehr, sehr hohe Zeiten haben. Und dann, wie du schon gesagt hast, sich diese Sessions halt filtern und da direkt schauen, okay, was für Seiten gucken sich die Leute an? Erreichen sie denn die Ziele? Also man kann sich ja dann auch für diese Segmente angucken, wie ist denn die Zielconversion? Und wenn die dann, die kann dann wiederum einen interessanten Aspekt geben hinsichtlich, okay, vielleicht ist eine kurze Zeit nach einer Suche doch eher ein Hinweis darauf, dass es ganz gut funktioniert, weil die Leute konvertieren hinten raus einfach viel besser. Genau, also das sind so die, ich würde sagen, Standard-Reports, die man dafür nutzen kann. Es gibt zusätzlich gibt es noch einen Report, der nennt sich Suchseiten. Das ist im Endeffekt die URL, wo die Suche stattgefunden hat. Das heißt, es kann natürlich interessant sein zu sehen, gerade in einem Online-Shop, von welchen Seiten steigen die Leute denn eigentlich in die Suche ein. Also das können natürlich irgendwie eure Landingpages sein. Es kann aber auch sein, dass man sehen kann, okay, von Detailseiten gehen viele auf die Suche, um einfach nochmal nach alternativen Produkten zu gucken. So, das waren jetzt im Endeffekt die Basics. Hast du noch irgendwas, was du zu den Basics hinzufügen würdest?
Wir können vielleicht noch hinzufügen, dass man am Ende die Site Search, Metriken oder Dimensionen auch beim Bilden von Segmenten nutzen kann. Und dann sagen kann, okay, ich möchte ein Segment bilden für alle Leute, die nach dem und dem Suchbegriff gesucht haben oder die diese Kategorie gesucht haben in der Session.
Genau. Das kann dann auch wirklich interessant sein. Also das passt dann zu diesem Beispiel, was ich gerade hatte mit, dass ich mir einfach nochmal die Conversion Rates angucken kann. Das kann ich eben, das kann ich nicht direkt in dem Suchreport, aber das kann ich dann eben sehr einfach, indem ich mir Segmente bilde zu den einzelnen Keywords. Wobei ja tatsächlich, ich habe noch nie benutzerdefinierte Reports ausprobiert mit den Suchdimensionen. Das müsste aber, glaube ich, in der Theorie auch gehen.
Ja, ich denke schon.
Ja, genau, weil da kann ich mir dann direkt auch irgendwie meine Ziel-Conversions dazu ziehen und könnte mir dann direkt nochmal die einzelnen Suchbegriffe hinsichtlich auf Ziel-Conversions oder auf Transaktionen angucken. Genau, so, was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns jetzt überlegt, wie einen sogenannten Pro-Bereich, das heißt also, wenn ich feststelle, okay, die Suche ist auf meiner Website gar nicht mal so unwichtig, das heißt, ich habe schon einen relevanten Teil von Sessions, die die Suche verwenden und ich sehe auch, dass das durchaus erfolgreich sein kann, weil ich kann mir ja zum Beispiel, wo wir gerade bei den Segmenten waren, einfach dieses Segment mit Sessions, wo Leute eine Suche verwendet haben, nehmen und kann gucken, okay, konvertieren die beispielsweise am Ende des Tages besser. Das heißt also, Leute, die sich mehr mit meinem Angebot auseinandersetzen, konvertieren die besser. Das könnte dann wieder ein Signal sein, zu sagen, okay, Suche vielleicht wieder etwas prominenter machen. Das heißt also, wenn ich feststelle, okay, Suche ist für mich doch irgendwie wichtig, was kann ich denn drüber hinaus, sage ich mal, über die Standardimplementierung der Suche vielleicht noch zusätzlich tracken? Und einen Punkt haben wir tatsächlich in der letzten Folge schon gehabt. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern?
Ja, also wir hatten in der letzten Folge schon mal angerissen, dass man die Filternutzung als Events tracken kann. Und das hilft einem natürlich auch, wenn man die Interaktion mit der Suche besser verstehen möchte. Also was wurde sortiert, welche Filter, Farben, was auch immer man in der Suche filtern kann, wie wurde das benutzt, dass man diese Events an Analytics übergeben kann, um dann hinterher einzelne Sessions besser und detaillierter verstehen zu können.
Ja, und ich glaube gerade, also das nennt man ja dann technisch, das nennt man so facettierte Suche oder Facettensuche. Das heißt, es sind die, die ihr eigentlich auch kennt, das gerade so bei Zalando und so weiter kann man das ja auch sehr stark sehen. Ich suche nach irgendwas und habe dann verschiedene Filtermöglichkeiten nach Marke, nach Farbe, nach Schuhgröße. Und das können mit gewissen Shops auch richtig viele Kombinationen sein. Und wenn ihr mit so einer Suche arbeitet, ist es natürlich für euch wichtig zu wissen, welche Filter werden häufig verwendet. Dann vielleicht auch eine Basis zu haben, wie ändern die Leute ihre Filter. Also ich habe mir jetzt mal daneben geschrieben, was man halt machen kann, wenn ich das mit Events tracke, ist zum Beispiel bei Sortierungen oder auch bei Filtern, dass ich halt im Label die vorherige Sortierung mitgebe, um dann sehen zu können, okay, von welchen Sortierungen switchen denn die Leute zu welcher Sortierung. Oder auch das Ganze bei den Filtern, im Endeffekt die ursprüngliche Filterkombination und dann die neue Filterkombination auch nochmal im Label tracken. Einfach, keine Ahnung, ein Trendzeichen hintereinander weg. Das heißt, dann ist es für mich in der Auswertung, kann ich halt sehen, wie kann denn so ein Filterpfad aussehen? Weil das ist was, sage ich mal, bei so einer facettierten Suche ja durchaus interessant sein kann. Welchen Weg nehmen die Leute eigentlich typischerweise, um sich ihre, sage ich mal, perfekte Filterung, ja, im Endeffekt zu anzulegen? Das können ja manchmal richtig viele Filterkombinationen sein.
Genau.
Dann stimmt, das haben wir, glaube ich, auch häufig schon mal in gemeinsamen Setups gemacht. Also so ein Standard-Setting, wenn man die Suche etwas erweitern will, ist, dass man zum Beispiel in einer benutzerdefinierten Dimension die Anzahl der Suchergebnisse mitgibt. Also wie viele Treffer hat denn eigentlich diese Suche generiert? Das ist vor allen Dingen bei einer Sache ganz interessant, nämlich bei den sogenannten Nullsuchen. Das heißt, wenn jemand nach irgendwas gesucht hat und ihr habt gar kein Ergebnis. Weil das zeigt ja irgendwie so ein Mismatch zwischen Nutzerinteresse und Angebot eurer Website.
Das war praktisch wie so eine Art Fehler-Tracking.
Richtig. Also gerade wenn so gewisse Suchbegriffe einfach häufiger vorkommen und ihr habt dazu gar keine Treffer, dann könnt ihr halt drüber nachdenken, okay, ist das jetzt kompletter Quatsch, was die Leute eingeben, oder stimmt einfach euer Suchalgorithmus nicht? Ihr habt eigentlich Content, aber der wird irgendwie da nicht gezeigt, oder euch fehlt einfach Content. Und es könnte vielleicht Sinn machen, zu dem Suchbegriff auch noch Treffer anzuzeigen. Da fällt mir noch was ein, was da vielleicht, das ist dann eher sogar ein Produkt- oder ein UX-Thema, aber vielleicht hier an dieser Stelle trotzdem mal gesagt, es macht manchmal Sinn, zum Beispiel auch in Suchen die Sachen aus eurer Hilfe mit zu indexieren. Also gerade bei Online-Shops, wo ihr, sage ich mal, vielleicht einen reichhaltigen FAQ-Bereich habt, aber in der Suche lasst ihr nur nach Produkten suchen. Und es kommt ja häufig vor, dass Leute Fragen eher haben, die gar nicht so sehr auf Produkte eingehen, sondern nach, wie lange sind die Versandzeiten oder wie kann ich retournieren und solche Sachen. Und ihr werdet dann vielleicht häufig in eurer Suche genau solche Suchbegriffe finden. Und wenn ihr solche Suchbegriffe da häufiger findet, kann es durchaus Sinn machen, den Suchindex auch durchaus mit Artikeln aus FAQ anzureichern. Und dann könnt ihr natürlich wieder messen und könnt sehen, okay, macht das jetzt mehr Sinn?
Mhm. Ja, genau, was man noch als benutzerdefinierte Dimension übergeben könnte, ist, was wir auch schon als Events tracken würden, nochmal das sozusagen die Filterkombination. Das heißt, so, dass man weiß, genau diese Kombination an Filtern hat ein so und so viele Ergebnisse am Ende gebracht, zum Beispiel.
Ja, richtig. Also das kann auf jeden Fall Sinn machen, das an der Stelle nochmal mitzugeben, weil es nachher die Auswertung wesentlich leichter macht.
Ja, allerdings würde ich sagen, muss man da vielleicht auch aufpassen, dass man irgendwie eine sinnvolle Kombination, wie sagt man, Naming Convention oder so, sich überlegt. Nicht, dass man am Ende einfach nur, keine Ahnung, 150 verschiedene Filtersets hat, die alle irgendwie ein- oder zweimal gefiltert wurden und man am Ende einfach so ein so detailliertes Bild vom Filterverhalten hat, dass man eigentlich davon keine Erkenntnisse mehr ableiten kann.
Ja, schönes Beispiel ist wahrscheinlich der Slider, wenn man irgendwie Preis eingeben kann. Der Slider geht irgendwie so in 3-Euro-Schritten hoch und man gibt dann, wenn jemand 903 bis 2000 Euro eingegeben hat, das auch noch irgendwie mit. Also, das stimmt. Ja, und vielleicht auch überlegen, wie baut ihr dann so ein, sag ich mal, die Werte innerhalb dieser Dimension auf? Also stellt ihr zum Beispiel dann die Kategorie des Filters vorne weg, also Preis, Doppelpunkt und dann dahinter der Wert und also ne, da kann man einfach ein bisschen, sollte man sich einfach vorher ein bisschen Gedanken machen, wie man es nachher am besten auswerten kann. Also da geht es eigentlich eher viel darum, mit welchen Filtern wollt ihr nachher arbeiten, um die richtigen Dimensionen irgendwie zu finden. Okay, also drüber hinausgehen und das ist jetzt tatsächlich schon, würde ich sagen, pro, aber es ist durchaus interessant, weil im Endeffekt das, was wir jetzt so haben, ist ein bisschen das, was man ja auch machen würde, wenn man jetzt beispielsweise Google wäre. Wenn man irgendwie sehen will, okay, wie performant oder wie gut ist eigentlich die Qualität meiner Suchmaschine, die ich da habe. Und als erstes habe ich mir da aufgeschrieben, was man auf jeden Fall messen kann, ist den Klick direkt auf ein Suchergebnis. Also wenn man hat eine Liste an Suchergebnissen, also meinetwegen 500 Stück, die sind dann auch noch paginiert. Und was man jetzt halt machen kann, ist, dass man, wenn jemand auf dieses Suchergebnis klickt, das auch nochmal direkt als Event zu tracken und da halt relativ viel Kontextinformation mitgeben. Also zum einen die Position, also auf welcher Position war dieses Suchergebnis. Dann vielleicht an der Stelle auch nochmal die Filtereinstellung mitgeben, wenn ich nicht doch sowieso das als benutzerdefinierte Dimension tracke. Was vielleicht auch noch interessant ist, die Zielseite mitzugeben, weil man kann sich das zwar aus diesen Nutzungsreports auch in Google Analytics rausziehen, aber das ist immer ein bisschen mühsam. Das heißt, wenn ihr an der Stelle die Zielseite schon mitgebt, dann könnt ihr natürlich nachher interessante Reports machen, wie zum Beispiel, welche Zielseiten tauchen gar nicht in den Suchindexen auf, obwohl sie vielleicht wichtig wären für euch. Also sozusagen das Gegenteil von der Nullsuche im Endeffekt. Okay, ich habe ein Keyword sowieso und ich habe eigentlich eine ganz, ganz wichtige Seite, die da auftauchen sollte, aber die taucht gar nicht auf. Oder die wird gar nicht angeklickt. Sowas zum Beispiel. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr anfangt, Klicks auf die Suchergebnisse zu machen, habt ihr halt eine Dimension mehr, die ihr auswerten könnt, die durchaus interessant sein kann.
Dazu, also kann ich ja vielleicht noch mal kurz eingreifen und sagen, also das, was ja. du jetzt erklärt hast, ist ja sozusagen alles, was man sozusagen individualisiert und detailliert selbst tracken kann. Es gibt aber natürlich auch schon, ja, wie sagt man, Hilfen von Google Analytics selbst, jetzt zum Beispiel im Enhanced E-Commerce Setup, wo man Teile davon schon in Reports eingearbeitet hat, ohne alle Events praktisch selbst tracken und definieren zu müssen. Also man könnte ja zum Beispiel auch die Search Results als eigene Liste tracken und dann hat man praktisch im Enhanced E-Commerce Report eine Liste mit allen aufgelisteten Produkten zum Beispiel, von denen man dann weiß, wie oft sind diese Produkte in genau dieser Suchergebnisübersicht erschienen und hat dann auch Klicks in Produktlisten und so weiter, wenn man über die Enhanced E-Commerce Implementierung geht. Also das könnte man natürlich auch machen.
Sehr gutes Beispiel. Das ist natürlich vollkommen richtig. Im Enhanced E-Commerce bekomme ich halt so eine, wie soll ich sagen, professionellere Such- oder generell Listen-Performance-Analyse out of the box. Das Einzige, was ich da, glaube ich, nicht mitbekomme, ist halt die Filtereinstellung. Die müsste ich sonst im Zweifelsfall noch separat mitgeben oder separat mittracken.
Ich glaube einfach, dass also Enhanced E-Commerce ist halt designed für E-Commerce, also für tatsächliche Produkte. Und wenn man auf ein Produkt klickt, kommt man auf eine Produktdetailseite. Also das ist sozusagen diese Grundannahme vom Enhanced E-Commerce. Wenn man jetzt natürlich eine Seite hat, wo man Content suchen kann und dann die Zielseite tatsächlich wissen will, weil das ja kein Produkt ist in dem Sinne, kommt man halt mit Enhanced E-Commerce nicht immer dahin, wo man hin möchte.
Ja, wobei es ja dieses schöne Beispiel von Simo Ahava gibt, wo er im Endeffekt das Enhanced E-Commerce Tracking für seinen Blog für die Content-Nutzung eingesetzt hat.
Ja, also ich hab in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast auch ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich da irgendwelche Nachteile sehe. Ich denke, es geht auf jeden Fall. Was ich jetzt von Projekten, die ich schon mal gemacht habe, in Erinnerung habe, ist, dass es zum Teil sehr, sehr schwierig ist, alle, gerade wenn es dann später um Conversions geht, alle Punkte, die man als Transaktionsdefinition braucht, auf ein anderes Produkt sozusagen umzudefinieren, was kein Produkt ist im E-Commerce-Sinne. Aber es geht natürlich.
Ich glaube, das ist, glaube ich, der große Nachteil. Also eigentlich ist der Ansatz ganz schön, weil das Enhanced E-Commerce Tracking da einem viele Möglichkeiten gibt. Und wenn man den Content darüber trackt, kann man auch echt interessante Sachen messen. Das Problem ist halt, das versteht fast keiner, der da von außen drauf guckt, weil ich kann halt in Google Analytics die ganzen Begriffe nicht ändern. Das heißt, da steht dann am Ende trotzdem wieder Add to Cart und natürlich weiß ich dann in meinem, also das ist so das, ich glaube, das Simo-Beispiel, dass er dann Add to Cart verwendet, wie viele Leute haben irgendwie x Prozent des Artikels gelesen. Und ne, also er verfremdet sozusagen feststehende Tracking-Events für andere Tracking-Events, was dann, wenn man es alleine nutzt, glaube ich, total okay ist. Wenn man es jetzt aber in einer größeren Organisation macht, für viele einfach nur für Verwirrung sorgt, weil sie es natürlich im Interface nicht wiederfinden. Und man immer ständig erklären muss, ja, das Event sowieso heißt eigentlich sowieso und Ich fand, es ist genau, es ist ein interessantes Experiment gewesen, weil es genau diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, einfach mitlöst. Man hat mit Enhanced E-Commerce einfach ein paar nettere Features, wenn es so um beispielsweise Listen-Performance oder Suchlisten-Performance geht. Und die kann man natürlich auch für was anderes verwenden.
Gut, zurück auf die Spur.
Genau, zurück zum, ich baue mir selbst mein eigenes Such-Analytics. Genau, eine andere Idee ist zum Beispiel zu sagen, man misst sowas wie Search Bounces. Das ist ja etwas, was Google Analytics nicht, also was Google mit seiner Suche ja selbst auch macht. Das heißt, es gibt ja schon, sage ich mal, Artikel darüber, dass Google berücksichtigt, wenn jemand auf ein Suchergebnis klickt und er kommt zurück auf die Suchseite, wie lange war denn eigentlich der Zeitraum? So unter der Hypothese, jemand, der innerhalb von, keine Ahnung, wenig Sekunden wieder zurückkommt, hat scheinbar auf dem ersten Ergebnis nicht das gefunden, was er irgendwie gesucht hat. Und das ist natürlich was, wenn ich jetzt diese Klicks auf die Suchergebnisse tracke und zusätzlich zum Beispiel auch den Timestamp, den der Nutzer hat. Also ich tracke einfach als benutzerdefinierte Dimension immer noch die Zeit, wann jemand das gerade gemacht hat, auf Sekunden oder sogar auf Mikrosekundenbasis. Und dann kann ich mir nachher Reports bauen, wo ich halt wirklich sehen kann, okay, hat das Suchergebnis, was jemand vorher angeklickt hat, tatsächlich zu einem befriedigten Ergebnis geführt, weil er, sage ich mal, in x Sekunden nicht wieder zurück zum vorherigen Suchergebnis gekommen ist. So, ich hoffe, das ist trotz Podcast anschaulich genug. Das ist nämlich echt schwierig zu erklären. Also wie gesagt, das Prinzip ist einfach, man versucht so ein bisschen die Zeit zu messen, wie lange war jemand auf dem ersten Suchergebnis, bevor er wieder zurück zu dem Suchergebnis zurückkommt. War es verständlich?
Ich denke schon.
Gut. Was ich noch interessant fand, das habe ich in einem Buch gelesen, was ich mal vor einiger Zeit, wir werden das Buch auf jeden Fall noch verlinken, falls es das noch gibt. Es gibt nämlich ein Buch zu Search Analytics, ist allerdings aus dem Jahr 2011. Nichtsdestotrotz sind da viele Ideen drin, die auch heute einfach noch Sinn machen, die einfach jetzt gar nicht technologiebezogen sind. Und eine Sache, die sie da drin hatten, waren Saisonalitäten von Suchanfragen. Fand ich zumindest ganz interessant, dass man schauen kann, über ein Jahr hinweg gibt es Trends an Suchanfragen auf meiner Website. Und daraufhin gehend kann ich natürlich sehen, okay, gibt es Content oder gibt es jetzt Produkte, die, sage ich mal, in einer gewissen Zeit mehr nachgefragt werden. Das ist jetzt keine große Überraschung, weil das werden dann vielleicht auch Transaktionen verraten, aber vielleicht verraten einem die Suchanfragen noch etwas mehr. Ich habe es noch nie analysiert, aber es könnte vielleicht interessant sein. Den nächsten Punkt, den hatten wir schon, also welcher Content taucht nicht als Zielseite in den Suchanfragen auf? Also das ist ja was ich machen kann, wenn ich tatsächlich messe, welche Zielseiten tauchen bei den Suchanfragen auf. Dann, wie gesagt, wenn ich das wirklich messe, auf welches Suchergebnis wird geklickt, dann ist natürlich eine sehr interessante Analyse nachher, welche Positionen werden eigentlich durchschnittlich geklickt, weil wenn ich einen guten Suchalgorithmus habe, möchte ich es ja so, dass grundsätzlich jede Suchanfrage darin endet, dass die ersten drei Positionen geklickt werden. Und da kann ich natürlich erstmal analysieren, wie viele Leute steigen bei den Suchergebnissen aus, also klicken gar nichts mehr, folgendes. Das ist natürlich, sage ich mal, das negativste Ergebnis davon. Den Prozentsatz möchte ich natürlich so niedrig wie möglich halten, weil das ein ganz schon ein Zeichen ist, dass meine Suche scheinbar nicht das Ergebnis zurückbringt, was die Leute sich irgendwie erhofft haben. Und dann kann ich natürlich noch analysieren, welche Positionen werden geklickt. Also wenn ich plötzlich feststelle, dass, sage ich mal, die ersten drei Positionen eher ignoriert werden, dann scheint mein Suchalgorithmus, ja, Optimierungsbedarf zu haben.
Ja, verbesserungswürdig zu sein.
Ja, genau. Das ist dann wieder die Frage, wie verbessere ich ihn? Dann, genau. Ja. Also wenn ich ein eigenes IT-Team habe, was daran arbeitet, dann, die werden sich bestimmt sehr freuen, wenn sie solche Sachen verbessern können. Ansonsten, es gibt mittlerweile sehr gute Third-Party-Tools, die Suchen ermöglichen. Und da kann man auch echt Sachen einstellen, was wie gewichtet werden soll. Und vielleicht kann man da ein bisschen an den Gewichten noch einstellen.
Dazu kann man ja vielleicht als so ganz kleinen Exkurs sagen, dass natürlich, um zu testen, ob eine Änderung tatsächlich Verbesserungen verursacht hat, sollte man es auf jeden Fall AB testen. Und nicht einfach sagen, okay, ich ändere heute was, mal gucken, ob es morgen irgendwie bessere Conversions gibt.
Ja, und was dann schon ganz gut zeigt, also gerade beim AB-Testen, dann muss auch wirklich schon genug Traffic auf den Suchseiten irgendwie drauf sein, aber dann absolut, dann macht AB-Testen Sinn. Und natürlich auch, was häufig ja beim AB-Testen manchmal vergessen wird, das nachgelagerte Messen in Analytics, das heißt also die KPIs vorher und nachher, nachdem ich es dann umgestellt habe. Das ist vielleicht doch ein ganz gutes Thema, was wir in der nächsten Folge machen können. AB-Testen in Analytics.
Ja, ich schreib's mal dazu, zu unserer Liste.
Genau. Weil das ist doch tatsächlich was, wo man einfach häufiger drauf kommt. Und ja. Okay. Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Nämlich mein geheimes Lieblingstool, den User Explorer, der ist bei sowas natürlich auch interessant. Also wenn ich die Suche extensiv tracke, dann kann ich natürlich nachher im User Explorer mir mit gewissen Filtern so User angucken, die einfach ein bestimmtes Suchverhalten haben und da einfach im Detail nochmal sehen, okay, was machen die denn eigentlich? Also gerade wenn ich zum Beispiel sowas wie Filtersequenzen analysieren will, dann kann ich ja sagen, okay, ich filter jetzt mal nach allen Nutzern, die den Filter Marke verwendet haben und dann gucke ich mir im User Explorer einfach mal ein paar Beispiele an, wie ist denn eigentlich so, sage ich mal, die Filtersequenz von solchen Leuten? Einfach zur Ideenfindung, um mir nachher beispielsweise dann einen übergeordneten Report bauen zu können. Also das heißt, der User Explorer, den erwähne ich ja häufiger, auch wenn es wirklich eine sehr extreme Mikroansicht ist, finde ich den immer noch als gerade so als Ideenpool, um zu sehen, okay, wie können eigentlich Leute meine Website nutzen, kann der einfach sehr interessant sein. Das so zum Thema Suchanalytics und ich stelle fest, wir sind schon auf fast 40 Minuten, was ich nicht gedacht hätte, dass wir das bei dem Thema Suchanalytics hinbekommen. Aber nicht schlecht. Ich hoffe, die jetzt bis jetzt noch weiter zugehört haben, haben es nicht als eine Folge empfunden, wo wir noch versucht haben, so viel Content wie möglich reinzustopfen, um irgendwie noch die Zeit zu erfüllen. Aber also wie gesagt, es war schon ein Anspruch von uns zu sagen, wenn Suche für euch wichtig ist, kann es durchaus Sinn machen, das Tracking an der Stelle noch mal granularer aufzubauen, um wirklich zu sehen, okay, wie nutzen Leute eigentlich die Suche? Und da kann man echt viel rausfinden. Und wie gesagt, wenn eure Suche keine frustrierten Nutzer zurücklässt, so wie mich manchmal eine Suche auf Websites, dann ist ja schon echt viel gewonnen. Ich weiß gar nicht, bist du jemand, der viel Suchen auf Websites verwendet? Haben wir am Anfang gar nicht gehabt.
Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich, glaube ich, schon so ein bisschen verbrannt. Also ich denke mir häufig, okay, es bringt eh nichts, ich lass es mal besser. Oder aber tatsächlich eigentlich so dasselbe Beispiel, was du gebracht hast, wenn ich weiß, okay, auf der Seite habe ich doch schon mal das und das gelesen, jetzt will ich es nochmal haben, dann verwende ich die interne Suche. Aber ja.
Also. Wobei es eigentlich ist es auch schade und es ist wirklich so ein bisschen Armutszeugnis, weil eigentlich gerade solche Sachen wie diese Standardsachen auf Online-Shops wie Man guckt immer häufiger mal nach, wie werden eigentlich Retouren gehandelt. Man will vielleicht nachgucken, wie schnell geht der Versand oder mit wem wird eigentlich versendet, damit man nachher weiß, okay, auf welches Postauto muss ich eigentlich warten. Und es stimmt schon, man ist tatsächlich zu sehr verbrannt, weil man immer wieder versucht hatte, sowas in der Suche einzugeben und häufig keine Ergebnisse bekommen hat, so dass man vielleicht es gar nicht mitbekommen hat, dass Online-Shops das vielleicht sogar verbessert haben. Stimmt. Vielleicht muss ich jetzt einfach auch wieder das mehr stimmt. suchen. Vielleicht nehme ich mir das jetzt so mit als Quintessenz aus dieser Folge. Ich werde jetzt der Suche wieder mehr eine Chance geben. Vielleicht sind einfach viele Websites wieder besser geworden.
Man muss ja sagen, dass natürlich die Leute suchen etwas und sie suchen es nicht in Google, sondern sie sind schon auf meiner Seite und möchten jetzt genau auf meiner Seite die Antwort finden. Und umso trauriger ist es ja dann, wenn man diese Leute enttäuscht, die sozusagen schon so nah Richtig. Dran sind.
Ja, wo wir beim Thema Conversion-Optimierung sind. Das ist vielleicht etwas, wo man relativ leicht was optimieren kann, was einem gar nicht so sehr auffällt. Weil es stimmt schon, jemand zeigt irgendwie Engagement auf der Website und ja. Dann bleibt mir vielleicht noch, also wenn jemand jetzt sagt, oh, das hört sich alles super interessant und ich würde das alles super gerne machen, aber meine IT sagt mir immer, Suchtechnologie können wir nicht, das ist alles zu kompliziert für uns. Es gibt Tools, die nennen sich, sage ich mal, der Oberbegriff ist sowas wie Search as a Service. Ein Beispiel davon, und es gibt auch noch andere und ich habe sie leider nicht im Kopf, ich habe nur den einen im Kopf, ist sowas, das nennt sich Algolia. Das ist ein französisches Startup, was einfach nur Suche anbietet. Das heißt, es ist nachher für die IT von euch sehr, sehr einfach einzubinden. Die müssen einfach nur den Suchindex füttern mit den Inhalten, die ihr habt. Und nachher die Einbindung ist einfach JavaScript. Und die haben sehr, sehr viel Technik investiert, um genau solches, Suchreihenfolgen optimal zu haben. Und die bieten auch einiges an Analytics an. Also ihr könnt entweder dann auch mit Google Analytics eure Suchergebnisse da so tracken, wie wir es gerade beschrieben haben. Oder sie haben halt selbst auch nochmal, tiefgehende Analytics-Auswertungen, die genau sowas zeigen, was wir gerade angesprochen haben, mit welche Positionen performen gut und so weiter. Also, das nur für alle die jetzt gesagt haben, jo, bessere Suche wäre gut. Es gibt tatsächlich externe Services, mit denen man einbinden kann, die jetzt vielleicht nicht die Google-Suche sind, weil die gab es ja früher auch für eine Website. Und
okay, ich glaube, damit sind wir am Ende.
Perfekt. Ja, 42 Minuten für Suchanalytics. Alles klar, dann, wie gesagt, ihr habt ja festgestellt, wir sind jetzt doch wieder ein bisschen mehr im wöchentlichen Takt. Wir versuchen das auch soweit beizubehalten. Deswegen gehe ich mal ganz fest davon aus, dass wir nächste Woche auch wieder eine neue Folge aufnehmen. Oder spricht was dagegen?
Ja, es spricht nichts dagegen.
Sehr gut. Dann vielleicht noch ganz kurz der Hinweis. Alle Shownotes findet ihr wie immer auf unserer Website analytics-sprechstunde.de. Da findet ihr auch alle Abonniermöglichkeiten und wir hoffen natürlich, dass ihr fleißig den Podcast abonniert, damit ihr bloß keine neue Folge verpasst.
Und den Podcast weiterempfiehlt, wenn er euch gefällt.
Ganz genau. Und uns Fragen schickt, wenn ihr welche habt oder Feedback, weil das könnt ihr auch von der Website aus machen.
Genau. Oder auch, wenn ihr denkt, Dinge, die wir im Podcast erklären, sind etwas zu, es bräuchte etwas Visuelles, um es besser zu verstehen, dann könnt ihr uns auch Feedback dazu geben. Dann würden wir uns unter anderem, wenn es möglich ist, Mühe geben, vielleicht noch Screenshots in die Shownotes mit einzubauen, damit es ein bisschen deutlicher wird, falls ihr da irgendwie denkt, das hilft euch.
Ja, oder wenn es 1000 Leute schreiben, dann tatsächlich drüber nachdenken, ob wir nicht doch nochmal ein YouTube-Video machen. Oder wir machen den Podcast sozusagen. Es gibt ja manche Podcasts, die es sowohl als Video und als Audio machen. Also mit, dass wir uns dabei sogar noch filmen und wir auch noch anhand von Slides was erklären können.
Lasst es uns wissen.
Genau, aber das machen wir natürlich nur, wenn es ganz, ganz viele Leute wollen. Weil es auch um einiges mehr Aufwand ist. Das klappt das nicht mehr mit. Ich bereite mal kurz in 30 Minuten den Podcast vor. Ja. Okay, also alles das könnt ihr uns auf der Website schreiben, schicken. Wir freuen uns über jede einzelne Einsendung. Jo, dann würde ich sagen, wünschen wir allen Leuten eine angenehme Woche und freuen uns drauf, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Okay, ciao.
Ciao, ciao.